Eine super Ehre, eine große Ehre, heute Morgen zu euch zu sprechen. Wir haben den vierten Advent, kurz vor Weihnachten. Wahrscheinlich waren die meisten von euch irgendwie gestern in der Stadt und haben Geschenke gekauft. Der größte Fehler ist es, an einem Samstag, kurz vor Weihnachten, in die Stadt zu gehen. Wir waren gestern dort, alles überfüllt, der Trubel ist da, die Leute warten nur so auf Weihnachten. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es dir auch so, oder du hast Amazon für dich entdeckt und bestellst dort und hoffst, dass deine Sachen noch angehen. Ich habe eine Sache bestellt, ich hoffe, dass die noch ankommt. Grüße an Amazon, hoffentlich klappt es. Aber es ist auch eine Zeit, auf die man sehnsüchtig wartet. Die Kinder, die anfangen, ihren Adventskalender aufzumachen, Tag für Tag und nur darauf hoffen, dass endlich der ersehnte Tag kommt, wo man seine großen Geschenke bekommt, die man sich immer gewünscht hat. Ich habe irgendwie nie das bekommen, was ich mir gewünscht habe. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, meine Eltern haben nicht verstanden, was ich mir wünsche. Ich erzähle dir ein Beispiel. Ich habe mir eine PS4 gewünscht, okay, damals. PS4 kennen vielleicht einige von euch. Und alle meine Freunde hatten das. Und was habe ich bekommen? PS3. So, ey, komm schon. Ja gut, mein Papa hat dann gesagt, hey, komm, die ist rot und ist doch cool, Bayern München. Ich war damals Bayern München-Fan, noch Fußball. Die Farbe von Bayern und so, aber trotzdem, hey, man hat sich eigentlich das gewünscht. Und manchmal ist es so, dass vielleicht haben wir vielleicht Wünsche und Hoffnung und Dinge, die wir uns wünschen, die eigentlich vielleicht gar nicht in Erfüllung gehen. Und vielleicht ist es auch eine Zeit von Weihnachten, wo wir darauf hoffen und wir freuen uns darauf, Familie wiederzusehen. Wir freuen uns darauf, dass man zusammenkommt an Weihnachten, am 24., am 25., am 26., irgendwie so alle Familien durch. Und wir hoffen darauf, dass alles gut wird, dass man gute Gespräche hat. Wir freuen uns vielleicht auch, Leute wiederzusehen, die man die ganze Zeit nicht gesehen hat. Und das sind so vielleicht die Geschichten, die man so erzählt bekommt. Geschichten, wo man hört, hey, Weihnachten steht doch vor der Tür und eine Zeit von Frieden und eine Zeit von Freude. Aber innerlich kann es vielleicht ganz anders aussehen in deinem Leben. Ich kann dir erzählen, bei mir war diese Realität, diese Zeit, wo man sich auf Weihnachten gefreut hat, sie war eine ganz andere. Ich kann dir erzählen, wie es bei uns war. Meine Eltern, sie haben geheiratet und meine Mama hat sich in der Beziehung mit meinem Vater zu Jesus bekehrt und sich entschieden, ein Leben mit Jesus zu leben. Und mein Papa, er war ungläubig. Er wollte von Jesus nichts wissen. Und das hat eine gewisse Diskrepanz, Streitigkeiten ausgelöst. Das war alles nicht so einfach zu Hause. Und ich habe mir immer eine Familie gewünscht, wo der totale Frieden herrscht, aber mein Papa hat es immer kaputt gemacht. Meine Mama, sie hat immer alles versucht in ihrem Gutwillen, dass irgendwie Frieden da ist, oft ruhig geblieben, oft den Mund gehalten, damit keine Eskalation entsteht. Und so war diese Vorfreude auf Weihnachten. Bei mir war das keine Freude, bei mir war das eher eine Last, die auf mir lag, weil für mich war immer Weihnachten so, dass meine Mama hat versucht, dass Frieden da ist und man hat nach außen, hat es vielleicht nach Frieden ausgesehen, aber innerlich war kein Frieden da. Mein Papa, der Stress gemacht hat, weil wir dann am 25., damals als ich noch in die Church ging, wo meine Mama, die sie leitet, da war am 25. Gottesdienst und mein Papa, der wollte das überhaupt nicht, dass wir da in den Gottesdienst gehen. Und so sahen diese Weihnachtstage aus. Und abends saß man am Tisch zusammen. Man saß und machte einen auf Frieden, aber eigentlich sah das nicht so nach Frieden aus. Und Weihnachten für Weihnachten hoffte ich darauf, dass endlich Frieden herrscht. So sah mein Weihnachten aus. Ich weiß nicht, wie dein Weihnachten aussieht, wie deine Weihnachtszeit aussieht, ob du tolle Familie hast, wo sich alle gut verstehen oder wo du vielleicht alleine bist, vielleicht bist du alleine und einsam. Aber ich glaube, dass in Gottes Botschaft eine wichtige Sache steckt. Ja, menschlich sehen die Dinge vielleicht nach Unfrieden aus, sehen Dinge nach Enttäuschung aus, ist vielleicht Hoffnungslosigkeit da, aber Gott sieht dich. Gott sieht dich. Ich möchte das heute zusprechen. Dein Gott ist ein Gott, der dich sieht, der Hoffnung in dein Leben hineinbringen möchte, der dein Herz erneuern möchte, der dir Frieden geben möchte, der hineinsprechen möchte in dein Leben, dir das Gefühl geben möchte von, du bist gesehen und du bist nicht alleine. Warum habe ich dir diese Geschichte erzählt? Diese Adventszeit, die Zeit von Hoffnung, die Zeit von Warten auch, wo man sehnsüchtig darauf wartet, endlich ist Heiligabend. Und oft wünschen wir uns, dass Dinge sich ändern. Oft wünschen wir, dass wir haben Hoffnung, dass sich Dinge verändern, dass Dinge passieren. Ich weiß nicht, auf was du vielleicht gerade jetzt in deinem Leben hoffst. Aber manchmal gibt es Dinge, auf die wir hoffen und die ändern sich nicht. Vielleicht kennst du das, dass du auf Sachen hoffst und sie verändern sich nicht. Und Jahr für Jahr hoffst du weiter und da passiert nichts. Ich habe mal Duden gefragt. Bevor ich die Bibel gefragt habe, habe ich Duden gefragt. Ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Egal. Ich habe Duden gefragt, was bedeutet Hoffnung? Duden sagt, Hoffnung ist eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. Und dieses Wort Hoffnung, darüber spreche ich heute, das ist so ein Wort, was wir oft gebrauchen. Ich weiß nicht, vielleicht gehst du mal dein WhatsApp durch und gibst mal oben in der Suche Hoffnung ein oder ich hoffe und dann schau mal, wie viele Nachrichten da kommen, wo wir einfach in unserem Sprachgebrauch immer wieder das Wort hoffen benutzen. Hey, ich hoffe, dass dir besser geht. Ich hoffe, dass ich diese Prüfung bestehe. Ich hoffe, dass ich das und das schaffe. Ich hoffe, dass ich nicht durchfalle durch die Prüfung, sondern irgendwie das schaffe. Ich hoffe, dass ich meine Schulzeit irgendwie gut durchkriege. Also wie oft benutzen wir eigentlich das Wort Hoffnung? Es gibt aber einen wichtigen Unterschied, wie wir Hoffnung wirklich verstehen. Hoffnung ist kein Optimismus. Weißt du, Optimismus ist oft nicht die Realität. Also Optimismus sagt, hey, eigentlich ist es gar nicht so schlecht, wie du denkst, aber Hoffnung realisiert, dass die Situation, in der du drin bist, schlecht ist. Die ist wirklich schlecht. Da kannst du mit Optimismus nicht irgendwas gut reden und sagen, ja, eigentlich ist es doch gar nicht so schlimm. Eigentlich mach dir doch nicht so viel Kopf. Nee, die Situation ist wirklich schlecht. Aber trotzdem glaube ich, dass sich etwas verändern kann. Das ist Hoffnung. Es gibt auch einen Unterschied zwischen menschlicher Hoffnung und göttlicher Hoffnung. Menschliche Hoffnung wird schmerzhaft, wenn das Gehoffte nicht eintritt. Weißt du, vielleicht hast du das oft erlebt, dass diese Dinge nicht passiert sind, auf die du gehofft hast. Und was daraus resultiert, ist, dass wir oft verletzt sind, oft enttäuscht werden, oft ernüchtert sind und einfach nicht mehr diese Begeisterung vielleicht in unserem Herzen drin tragen. Und das passiert, wenn das Gehoffte nicht eintritt, es hinterlässt Verletzungen. Aber wir lesen im Psalmen 125, Vers 1, Psalm 125, die auf den Herrn hoffen, werden nicht fallen, sondern ewig bleiben wie der Berg Zion. Kann ich mal einen Amen hören? Die auf den Herrn hoffen. Göttliche Hoffnung unterscheidet sich von menschlicher Hoffnung. Göttliche Hoffnung bedeutet, Hebräer 11,1, es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Der Glaube ergründet sich aus göttlicher Hoffnung hinaus. Der Glaube, den wir haben, an Jesus Christus, den Glauben, den wir haben an seine Allmacht, an seine Souveränität, an seine Allwissenheit, dass Gott eingreift, dass er da ist, dass er seinen göttlichen Arm bewegt. Dieser Glaube ist eine feste Zuversicht, gegründet aus der Hoffnung und dem Nichtzweifeln an dem, was man noch nicht sieht. Das ist Hoffnung, nicht zu zweifeln. Warum? Hebräer 6,19 sagt uns, diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der hinreicht in das Innere hinter dem Vorhang. Was hat es mit dieser Hoffnung auf sich, die ich heute und so, Church, einfach so in diesen Gottesdienst oder da, wo du vielleicht zu Hause bist, reinschmeiße. Weißt du, meine Mama, sie hat uns immer zu Weihnachten oder in dieser Adventszeit, hat sie uns immer eine Geschichte erzählt. Ich weiß nicht, ob du diese Geschichte kennst, vielleicht kennen die einige. Das ist die Geschichte der vier Kerzen. Vielleicht so die ältere Generation kennt sie, ist in jedem Andachts-Adventsbuch drin. Und in einem Wohnzimmer gab es vier Kerzen an einem Adventskranz. So gut, dass wir einen Adventskranz hier haben. Und diese Kerzen, es war so still, dass diese Kerzen angefangen haben, miteinander zu sprechen. Und die erste Kerze hieß Glauben. Und sie sagte, hey, eigentlich lohnt es sich nicht mehr, dass ich brenne, weil die Menschen, sie haben keinen Glauben mehr. Sie glauben nicht mehr an Gott, sie glauben nur noch an sich selbst, sie machen nur noch ihre eigenen Dinge. Und diese Kerze, sie erlicht. Ich hoffe, dass es funktioniert. Okay, hat funktioniert. Ich bin zu tief reingegangen. Egal. Dann gibt es die zweite Kerze. Die zweite Kerze, sie heißt Frieden. Und sie reden miteinander und die Friedenskerze, sie sagt, hey, eigentlich brauche ich gar nicht mehr zu brennen, weil es so viel Unfrieden da. Die Menschen, sie streiten miteinander, es ist Krieg, Krieg herrscht auf dieser Welt und irgendwie der Frieden, der ist nicht mehr da und sie erlischt. Und dann gab es die dritte Kerze, die hieß Liebe. Diese Kerze, sie sagte, hey, die Menschen, sie streiten, sie lieben sich nicht mehr, da ist so viel Hass in dieser Welt und es lohnt sich nicht mehr zu brennen und sie erlischt. Und dann auf einmal kommt ein Kind in dieses Wohnzimmer hinein und sie sieht diesen Adventskranz und sagt, oh nein, wie kann das denn sein? Eigentlich müssten doch alle Kerzen brennen. Und da gab es noch eine Kerze, die brannte. Und sie sagte zu dem Kind, liebes Kind, weißt du, ich heiße Hoffnung. Solange ich noch brenne, brauchen alle drei nicht auszugehen, sondern dürfen weiter brennen. Und die Kerzen fingen an, wieder zu brennen. So, wie funktioniert das jetzt hier? Yes. Hoffnung. Hoffnung ist etwas, was uns beschäftigt. Hoffnung ist etwas, was vielleicht menschlich erlichen kann, aber wenn wir die Hoffnung richtig setzen, bleibt sie für immer brennen. Solange Hoffnung brennt, ist Frieden da, ist Glauben da, ist Liebe da. Meine Frage heute Morgen in diesem Gottesdienst ist, worauf hoffst du? Was ist deine Hoffnung? Woran hältst du fest? Worauf hoffst du? Und ich möchte zum ersten Punkt in dieser Predigt gehen. Der erste Punkt ist, Jesus ist gekommen, um Hoffnung und Rettung zu bringen. Hey, wenn wir uns die Geschichte an, jeder von uns wahrscheinlich kennt die Weihnachtsgeschichte. Und wir lesen sie in den Evangelien. Wir lesen, dass Jesus, er kam auf diese Welt. Gott sandte der Vater sandte seinen Sohn auf diese Erde. Und er wurde nicht in großer Herrschaft, kam er nicht, sondern in einer Krippe, ganz klein als Baby, kam er auf diese Welt. Und wenn wir im Alten Testament lesen, so viele Propheten, die davon berichten, es gibt ca. 300 Prophetien darüber, dass ein Retter, dass ein Messias kommen wird. Der versprochene Retter, auf den die alle gewartet haben. Sie haben alle darauf gewartet, dass endlich dieser Messias kommt. Und Jesaja zum Beispiel hat das Kommen von diesem Messias vorhergesagt. Es gibt Prophetien, die waren so detailreich, dass er aus dem Hause Davids stammen wird. Der Retter, er wird in Bethlehem geboren. Er wird von einer Jungfrau geboren werden. Der Messias, der Wunder tun wird und dass er am Kreuz sterben wird. So viele Detailprophetien darüber, dass ein Retter kommen wird, der auf dieser Erde leben wird, sterben wird und auferstehen wird. Und wenn wir uns das so durchlesen, die Alte Testament berichtet davon und dann zwischen Alten Testament und Neuen Testament 400 Jahre Stille. wo Gott nicht spricht. Wo eine Zeit ist von 400 Jahren, wo nichts, wo wir nichts davon, oder wo wahrscheinlich hat Gott gesprochen, aber wir lesen nicht davon, uns ist nichts davon überliefert. Und sie warten alle auf diesen Messias, der kam, der versprochene Retter, dieser Jesus, der kommt und endlich sein Volk befreit. Weißt du, Gott wurde Mensch. Der Vater sandte seinen Sohn extra auf diese Erde. Er kam, erniedrigte sich, demütigte sich, wurde wie wir. Das ist das, was viele Menschen gar nicht begreifen können. Muslimisch glaubende Menschen, sie können nicht befreien, dass es einen Gott gibt, der Mensch wurde. Und er wurde Mensch. Und er erlebte mit, was es bedeutet, Mensch zu sein. Als Kind, als Jugendlicher, als Teenager, als Erwachsener. Und er kam nicht einfach nur so. Diese Geschichte, sie ist nicht einfach nur so passiert, weil der Vater sich dachte, auch komm, ja komm, mach ich mal, ist ja cool, komm, wir machen mal. Nein, sie ist aus einem wichtigen Grund passiert, weil Jesus, der Retter, kam, um dich und mich zu retten. Und wisst ihr, die Menschen damals im Neuen Testament, als Jesus kam, und ihr kennt die Geschichte, wo er einzog, er zog ein auf einem Esel und die Menschen, sie legten ihre Kleider und ihre Palmblätter legten sie auf den Boden. Nein, wir sind nicht bei Palmsonntag, aber ich erzähle es dir wegen einer wichtigen Information. Diese Menschen, sie glauben, dass dieser Retter endlich derjenige ist, der kommt, um sie aus der Gefangenschaft der Römer zu befreien. Aber dieser Retter, er ist nicht nur gekommen, um die Menschen aus der Gefangenschaft der Römer zu befreien, sondern er ist gekommen, um dich und mich zu retten. Das hat Jesus, dafür ist er gekommen, dafür hat der Vater seinen Sohn gesandt, damit er kommt und dich und mich rettet. Jesus, er starb den stellvertretenden Tod. Und ich weiß nicht, ob du Jesus kennst, aber ich möchte es hier platzieren und ich hoffe, dass Gott dadurch zu dir spricht, jetzt in diesem Moment. Jesus, er starb den Tod, den wir eigentlich verdient hätten. Und Sünde, da wo wir gegen Gott rebellieren, da wo wir unser eigenes Ding machen, trennt uns von Gott. Aber Gott, der Vater, er sendet seinen Sohn, damit er, der sündlos war, selbst zur Sünde wird, am Kreuz stirbt, all die Schuld auf sich nimmt, damit wir wieder in Frieden, wenn wir seinen Namen anrufen und ihn erheben und sagen, Jesus, ich folge dir nach und ich glaube, dass du der Retter bist, wieder in Frieden mit Gott leben können. Ich glaube, wir müssen das begreifen. Ich glaube, wenn wir, ja, auch wenn wir lange mit Jesus unterwegs sind, das immer wieder vor Augen zu halten, immer wieder vor Augen zu halten, in der Bibel zu lesen und zu erkennen, was Jesus getan hat. Er ist nicht nur als Kind gekommen, sondern er ist gestorben am Kreuz für dich und mich. Und ich wünsche mir so sehr, dass diese Botschaft heute in deinem Herzen Platz nimmt. Er, der das Gesetz erfüllte, er, der wieder Frieden brachte. Wie kannst du diese Hoffnung stärken, indem du dich daran erinnerst, was Jesus für dich getan hat? Was Jesus am Kreuz für dich vollbracht hat? Was er auf sich genommen hat für dich und dein Leben, weil er dich so sehr liebt? Weißt du, vielleicht sitzt du in diesem Gottesdienst und du bist schon 30 Jahre mit Jesus unterwegs und du denkst dir, danke David, dass du jetzt einfach wieder das sagst, aber irgendwie ist ja nichts Neues. Weißt du, es muss nicht immer was Neues sein, sondern wir müssen uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Mein zweiter Punkt, deswegen lebe voller Gewissheit und Hoffnung. Worauf setzt du deine Hoffnung? Es gibt drei Arten von Hoffnung. Hat mir das Internet gesagt. Ich hoffe, das stimmt. Das erste ist die wunschvolle Hoffnung. Das ist, dass wir uns etwas wünschen. Hey, wir stehen vor einer Ampel und wir hoffen, dass diese Ampel endlich grün wird. Ich feiere die Leute, die ein Auto haben. Kennt ihr diese mit diesen Ampelanzeigen und so, wo man dann weiß, man kann schon aufs Gas drücken bei Gelb, wenn man weiß, okay, jetzt kommt gleich Gelb und dann Grün. Man hofft darauf oder ich hoffe, dass ich im Lotto gewinne oder ich hoffe, dass meine Frau nicht sauer auf mich ist. Wir Männer kennen dieses Hoffnungsgefühl. Ich weiß, wie das ist. Das zweite ist die erwartungsvolle Hoffnung. Das ist eine Hoffnung, die vielleicht schon gesetzt worden ist. Ein Same, den du gesät hast, wo du sagst, hey, ich pflanze jetzt diesen Olivenbaum und ich hoffe, dass der aufgeht und dass der wächst und groß wird. Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist, einen Olivenbaum zu pflanzen, weil das dauert ewig, bis der wächst. Aber vielleicht was anderes. Oder wenn du Menschen mit Liebe begegnest, dann hoffst du irgendwie, dass sie dir auch zurück mit Liebe begegnen. Für diese Hoffnung gibt es einen Grund, weil schon etwas gesetzt worden ist, aber es ist nicht garantiert, dass es funktioniert. Und dann gibt es die sichere Hoffnung. Es ist keine wunschvolle Hoffnung, es ist auch keine erwartungsvolle Hoffnung. Das sind Dinge, die du noch nicht siehst. Glaube ohne Hoffnung ist schwer, das gehört zusammen. Die sichere Hoffnung ist die, die wir brauchen, wenn wir sagen, Jesus, meine Hoffnung setze ich in deinen Namen. Das ist das, was wir gesungen haben. Jesus be the name. Sichere Hoffnung bedeutet, seine Hoffnung nicht auf irgendetwas Irdisches zu setzen. Vielleicht setzt du deine Hoffnung gerade in eine Lebensversicherung und du hast nicht im Kleingedruckten gelesen, dass du bis zu dem Datum gestorben sein musst, damit dir das ausbezahlt, damit dir dieser Betrag auch ausbezahlt wird. Das gibt's. Ich weiß nicht, vielleicht liest du nochmal zu Hause im Kleingedruckten, ob das wirklich da vielleicht nicht steht. Aber sichere Hoffnung bedeutet, ich setze meine Hoffnung in Jesus Christus. Ich setze meine Hoffnung nicht auf Materielles, ich setze meine Hoffnung nicht auf Irdisches, sondern auf eine Sache, die wirklich Bestand hat, die für immer regieren wird, die souverän ist, und das ist der Name Jesus. Das ist sichere Hoffnung. Und in sicherer Hoffnung, da haben Zweifel keinen Platz. In sicherer Hoffnung, da liegt Vertrauen und Zuversicht. Die Bibel sagt das, wir haben das gelesen, das ist die Hoffnung, auf die du mit ganzer Sicherheit setzen kannst. Hebräer 6,19, sie ist wie ein Anker. Ein Anker hält das Boot fest, damit es nicht wegdriftet. Wie kann ich denn diese Zuversicht bekommen? Also ich habe mich das gefragt, wie kann ich das bekommen? Ich glaube, dass der größte Feind nicht nur unsere Gefühle sind, sondern unsere Gedanken oder das, was wir mit unseren Gefühlen, die wir haben, was wir daraus machen. Und ich kann dir sagen, ich habe damit so oft zu kämpfen. Und ich glaube, dass Gott uns heute Morgen sagen möchte, hey, gib Enttäuschung in deinem Leben keinen Raum. Weil Enttäuschung ist eine Sache, die Hoffnung tötet. Wenn du anfängst, enttäuscht zu sein bei Träumen, die nicht in Erfüllung gegangen sind, Ziele, die nicht verwirklicht worden sind, Gott, der mein Gebet nicht so erhört hat, wie ich es mir gewünscht habe, Gott, der nicht eingegriffen hat und mich nicht geheilt hat und ich fange an, enttäuscht zu sein. Vielleicht hast du wegen diesen Dingen keine Hoffnung mehr, aber lass mich dir eins sagen, manchmal wünschen wir uns Sachen und sie treten nicht so ein, wie wir sie vielleicht wünschen, aber mein Gott ist souverän und er hat immer Recht und er weiß, was zum Besten dient. Auch wenn das für uns menschlich vielleicht nicht begreifbar ist, vielleicht siehst du jetzt nur ein Puzzlestück, aber Gott, er sieht das gesamte Bild, dann gibt es Ernüchterung, gib Ernüchterung keinen Raum. Ich weiß nicht, vielleicht dieses Wort hören wir nicht so oft, aber Ernüchterung ist die Folge von Enttäuschung. Finn, du kannst schon hochkommen, wenn du magst. Enttäuschung ist die nicht erfüllte Erwartung, aber Ernüchterung ist der Moment, wo du wirklich realisierst, dass es wirklich nicht passiert ist. Das ist der Moment, wo du gemerkt hast, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Ich hoffe, es schauen keine Kinder zu. Es tut mir so leid. Deswegen bin ich nicht in der Kids-Shirt. Das ist Ernüchterung. Die Begeisterung fängt auf, die hört auf. Vielleicht dachtest du, ey, es wäre besser, als wie es eigentlich ist. Und dann gibt es den nächsten Punkt, das ist entmutigt zu sein. Enttäuscht, ernüchtert und entmutigt. Ich will dir heute sagen, hey, gib Entmutigung keinen Raum. Entmutigung, sie ist die Folge von Ernüchterung. Menschen, sie werden dich vielleicht immer entmutigen. Vielleicht gibt es Menschen, die dich selber entmutigen. Ich habe das selber erlebt, wie Leute zu mir gesagt haben, du bist nicht genug, du schaffst es sowieso nicht. Vielleicht diese kleinen Stimmen in deinem Kopf, die dir sagen, du bist nichts wert. Du schaffst es doch eh nicht, egal wie oft du es versuchst und versucht hast, wie oft du gescheitert bist, du wirst es sowieso nicht schaffen. Selbst der Feind, der versucht, dich von deinem Glauben und von der Hoffnung, die du vielleicht in Jesus Christus hast, abzubringen, indem er diese Gedanken, Gefühle in deinem und meinem Kopf und Herzen platziert. Weißt du, aber wir, die wir an Jesus glauben, wir kennen eine himmlische Realität. Vielleicht sieht es gerade nicht so aus, aber ich weiß, dass Gott etwas Großes mit deinem Leben vorhat. Vielleicht ist gerade Enttäuschung da, Ernüchterung da, vielleicht bist du entmutigt, aber Gott ist da und er ist souverän. Gib Zweifel, das ist der letzte Punkt. Diese letzte Etappe, gib Zweifel keinen Raum, weil Zweifel fängt da an, wo diese Punkte Platz nehmen und wir nicht nur realisieren, dass das, was wir uns eigentlich gewünscht haben, nicht passiert, sondern wir anfangen zu zweifeln an uns selbst, vielleicht an Gott. Vielleicht bist du hier und du zweifelst an Gott, weil dein Wunsch, dein Gebet, was du hattest, nicht so gehört worden ist, wie du es dir gewünscht hast. Vielleicht zweifelst du deswegen und sagst, Gott, gibt es dich wirklich? Vielleicht hörst du von Menschen, wie sie erzählen, dass Gott Großes getan hat in ihrem Leben und dich ermutigt es nicht, sondern zieht es vielleicht sogar runter. Aber lass mich dir eins sagen, so wie Gott eingreifen kann bei jemand anderem, kann er auch eingreifen bei dir. Die Frage ist immer nur, tut er es so, wie wir es uns wünschen oder so, wie er will? Weißt du, Gott sagt, meine Wege sind nicht eure Wege, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Wir lesen das in der Bibel. Weißt du, ich will dir sagen, hab Hoffnung und hab Vertrauen, dass dein Gott noch nicht am Ende ist. Hab Hoffnung, hab Vertrauen. Die Bibel sagt, es ist ein Kind geschenkt worden, den Namen Immanuel wird er haben. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Dein Gott ist mit dir. Mein Gott ist mit mir. Vielleicht hast du in diesem Jahr, vielleicht hast du Leid erlebt. Vielleicht hast du Schmerzen erlebt. Vielleicht hast du erlebt, dass du dich allein gefühlt hast. Weißt du, vielleicht sitzt du in diesem Raum und hier sind so viele Menschen, aber du fühlst dich trotzdem einsam und alleine. Vielleicht ist jemand gestorben aus deiner Familie. Vielleicht, wenn du dich zurückerinnerst, hast du deinen Job verloren. Vielleicht ist da Enttäuschung in deinem Leben, gerade wenn du dieses Jahr zurückschaust. Vielleicht steckst du jetzt gerade in einer Situation, die auswegslos scheint. Aber lass mich dir eins sagen, dein Gott ist noch nicht fertig. Dein Gott ist noch nicht fertig, egal wie auswegslos es scheint, egal wie schwierig es scheint, egal was passiert ist. Gott ist gut und er hat einen Plan für dein Leben. Ich glaube, wir müssen uns das immer wieder vor unseren Augen halten. Unser Gott ist noch nicht fertig. Und Glauben und Hoffnung zu haben und das Gebet vielleicht nochmal zu sprechen und nochmal zu sprechen und nochmal zu sprechen. Und Glauben zu haben, dass Gott kommt und eingreift. Selbst wenn ich das jetzt vielleicht im Hier und Jetzt nicht erlebe, habe ich trotzdem Hoffnung, habe ich trotzdem Glauben, weil Jesus den Tod besiegt hat und weil er wiederkommen wird. Das ist mein dritter Punkt. Jesus kommt wieder um die Hoffnung. Er kam, um uns zu retten und er wird kommen, um uns zu retten. damit diese Hoffnung erfüllt wird. Ich will zum Abschluss diese Bibelstelle lesen, 1. Thessalonicher, vielleicht kennst du sie, 13 bis 18. Es liegt uns sehr daran, Geschwister, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird, damit ihr nicht um sie trauert wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Nun, wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben und dass er auferstanden ist. Dann wird Gott aber auch dafür sorgen, dass die, die ihm vertrauen, auf Jesus gestorben sind, mit ihm dabei sein werden, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt. Außerdem können wir euch unter Berufung auf ein Wort des Herrn versichern, dass ihr uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, okay, ist nicht passiert, in keinster Weise benachteiligt werden. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen. Und auch die Stimme eines Engelsfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Wenn wir davon sprechen, was ist Hoffnung? Dann ist es nicht nur darauf zurückzuschauen, was Jesus für dich getan hat, sondern dass Jesus wiederkommen wird. Er wird wiederkommen. Und die Bibel sagt, tröstet euch mit dieser Gewissheit. Paulus, er schreibt es, tröstet euch mit dieser Gewissheit, dass Jesus wiederkommen wird. Und ich kann dir eins sagen, wir, die wir an Jesus Christus glauben, wir haben einen ganz gewaltigen Unterschied, was Hoffnung betrifft, gegenüber denen, die nicht an Jesus glauben. Wir haben eine Gewissheit, den die Welt nicht hat. Denn wir wissen, es gibt ein Leben nach dem Tod, wo wir in Ewigkeit für immer bei Jesus, unserem Herrn und Retter, sein werden. Und Jesus, er wird kommen. Und er wird sogar zweimal kommen. Einmal in den Wolken, wo wir ihm entgegengehen werden. Und dann wird er kommen und regieren in Herrschaft. Und dann wird sich jedes Knie beugen, sagt die Bibel. Und ich hoffe so sehr, dass es für das ein oder andere Knie nicht zu spät sein wird. Jesus ist nicht nur gekommen, ich komme zum Ende, die Band, die kann sich schon bereit machen. Jesus ist nicht nur gekommen, sondern er wird wiederkommen. Hoffnung bedeutet, genau das in deinem Herz zu tragen. Wir als Christen, die wir an Jesus glauben, die wir wissen, wir folgen Jesus nach. Er ist unser Herr und Retter. Hoffnung bedeutet, täglich auf die Wiederkunft, auf die Ankunft, so wie er gekommen ist und wiederkommen wird, unseres Herrn zu warten. Und es bedeutet nicht, dich zurückzulehnen und zu sagen, oh, jetzt mache ich gar nichts mehr und warte einfach, sondern es bedeutet, das im Herz zu tragen und solange du noch lebst, dieses Licht an dem Kranz, Jesus, der in deinem Herzen leuchtet, selbst Licht zu sein und Hoffnung zu sein für diese Menschen in dieser Welt. Sei selbst Hoffnung, bring Menschen Hoffnung entgegen. Tu es. Wenn du an ihn glaubst und ihm nachfolgst, wird er kommen und wird er dich retten. Die Bibel sagt, da ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ich möchte dich trösten mit einem letzten Vers. Vielleicht hast du Wünsche gehabt und sie sind nicht in Erfüllung gegangen. Gebete, die du dir erhofft hast und deine Mutter, wo du gebetet hast, dass sie gesund wird und sie wurde nicht gesund. Oder Menschen, die du verloren hast. Und da ist Trauer und Schmerz in deinem Herzen. Aber Offenbarung 21,4, und damit möchte ich schließen, sagt, er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen und es werden keine Angstgeschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Vielleicht können wir für einen Moment kurz aufstehen. Irgendwann wird es so sein, dass da kein Leid mehr sein wird. Da werden keine Tränen mehr sein. Da wird nur Frieden sein. Da wird die Hoffnung wird sich erfüllt haben, weil das Gott, weil es Jesus verspricht. Und ich möchte dir das zusprechen, da wo du dir schwer tust oder wo du leidest oder wo Hoffnungslosigkeit ist, tröste dich mit der Gewissheit, dass dein Gott kommt und du für immer bei ihm sein wirst. Ohne Schmerz, ohne Leid, denn das Alte ist vergangen. Und vielleicht, wenn wir so in diesen Song reingehen, ich möchte dir einfach kurz Zeit geben, diese Worte sacken zu lassen in deinem Herzen. Ich möchte nicht direkt reingehen und beten, sondern nimm dir diese Zeit. Nimm dir diese Zeit, um vielleicht dir bewusst zu werden, wo sind Dinge, die du vielleicht abgeben musst? Wo sind Zweifel, die du Gott hingeben musst? Wo ist Enttäuschung, wo du wieder das Licht von Jesus Christus in dein Herz hineinlassen darfst?